Der Vater arbeitet beim Parteikollegen, die Ehefrau ist Sekretärin beim langjährigen Weggefährten und der Cousin sitzt im Bundestagsbüro. So handhabt es offenbar die AfD. Verboten sind diese sogenannten Überkreuzanstellungen nicht. Wieso sie die AfD trotzdem bis in ihren Kern erschüttern, das klären wir mit Katja Riedel vom WDR-Investigativressort. Sie recherchiert seit über 10 Jahren zur AfD und nimmt uns mit an den Anfang der Affäre um die Vetternwirtschaft. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Freitag, der 20. Februar. Hallo Katja, herzlich willkommen bei FKM. Schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich.
Selbst in den eigenen Reihen der AfD wurde die Kritik an der Jobvergabe an Familienangehörige immer lauter. Zuletzt waren immer mehr Fälle bekannt geworden, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern bei anderen Abgeordneten beschäftigt wurden, was nicht verboten ist, aber umstritten.
Der Vorwurf der Vetternwirtschaft, der ist ja nicht so ganz neu. Wie hat das Ganze angefangen?
Also, das hat auch in der AfD schon eine gewisse Vorgeschichte. Die AfD ist ja erst 2013 gegründet worden und hat einen sehr, sehr steilen Aufstieg genommen. Kam erst ins Europaparlament, dann immer mehr in die Landtage und dann 2017 auch in den Bundestag. Und auf dem Weg dahin gab es ziemlich erbitterte Machtkämpfe. Es war plötzlich sehr viel zu verteilen, sehr viele Stellen, sehr viele Mandate. Und es gab Leute, die dafür andere auch unterstützt haben, aber selber nicht zum Zug gekommen sind. Also nicht selber ein Mandat errungen haben, sondern die eben geholfen haben. Und die wurden dann auch ein Stück weit entschädigt durch Jobs, die sie dann rund um diese Mandate bekommen haben. Das war jetzt keine Vetternwirtschaft im Sinne von Verwandtschaft, sondern eher im Sinne von politische Weggefährten, die entschädigt worden sind. Also da wurde dann auch nicht unbedingt geguckt, ist das jetzt wirklich die geeignete Person für die Position, sondern auch eher, wie loyal war die, wie viel hat die mir geholfen, auf so einen Platz zu kommen. Es gab vereinzelt dann tatsächlich auch, dass uns aufgefallen war, dass in manchen Büros auch Familienmitglieder gearbeitet haben. Da denke ich vor allem so an Sekretärinnen, da habe ich eine vor Augen, eine Sekretärin, die verwandt war mit jemandem, der als Gönner der Partei galt. Also sowas hat man damals schon gesehen. Und ich glaube, so diese Art, jetzt im großen Zuge Verwandte gegenseitig zu bedienen, ist so wie ja 2.0 vom damaligen System.
Warum war das aber damals kein Thema? Warum ist das damals nicht hochgekocht? Jetzt aber schon.
Naja, damals war man halt auch noch ganz neu, es war alles aufregend. Man hat sich, glaube ich, darüber auch keine Gedanken gemacht. Es gab sehr, sehr viele Stellen zu vergeben. Die AfD hatte damals ja noch nicht so viele Mitglieder wie heute. Jetzt sind es ja um die 60.000. Das war damals noch nicht mal die Hälfte. Und es waren einfach auch sehr viel weniger Personen im Umfeld der Partei, die sich dafür eben eigneten. Und jetzt hat sich eben was fundamental auch geändert. Es gab so eine gewisse Gewöhnung daran, dass man viel zu verteilen hatte. Und jetzt kommen eben diese Vorwürfe zum ersten Mal aus der Partei selbst, weil die sind ja bekannt geworden im Zuge eines Streits. Das ist eben das, was jetzt gerade passiert. Wir sehen eine Schlammschlacht innerhalb eines Zirkels, der politisch ganz eng miteinander agiert hat und in dem ja quasi so wie so eine politische Bombe hochgegangen ist. Und im Zentrum dieses Streits steht ein Mann, der heißt Jan Wenzel Schmidt.
Wer ist Jan Wenzel Schmidt?
Also das ist ein eigentlich sehr erfolgreicher AfD-Politiker, ein Mann Mitte 30 aus dem Bördelandkreis bei Magdeburg. Der hatte in der AfD eben Karriere gemacht, hat zum Beispiel in Sachsen-Anhalt die Jugendorganisation aufgebaut und hatte ganz enge Verbündete in dem sogenannten Flügel. Und da war er schon früh in seinen 20ern sehr einflussreich. Er war unter anderem auch 3 Jahre lang Generalsekretär der AfD Sachsen-Anhalt und hatte im Landesvorstand ganz enge politische Freunde, die auch alle in diesen Kreisverbänden rund um der Landeshauptstadt Magdeburg lebten und ihre politische Arbeit machten. Also ganz enge Weggefährten. Und in diesem engen politischen Freundeskreis ist der Jan Wenzel Schmidt Ende 2025, also erst ganz kürzlich, infolge zahlreicher Entwicklungen, die nicht so gut für ihn waren, rausgefallen. gegen ihn wurde eben von seinen früheren engen Freunden ein sogenanntes Parteiausschlussverfahren angestrengt. Das ist in der AfD ein Machtmittel, das man häufig einsetzt, wenn man jemanden loswerden will. Wir konnten diesen Antrag sehen, der ist sehr umfangreich und im Kern der Vorwürfe hieß es, dass er auf Steuerzahlerkosten mit Scheinarbeitsverhältnissen in seinem Bundestagsbüro Leute beschäftigt hätte, die in einer dieser Firmen da auf seinem Hof Jobs haben. Also nach dem Motto, privat arbeiten die für meine Firma und ich beschäftige sie zum Teil oder finanziere sie zum Teil über diese öffentlichen Gelder. Jan-Wenzel Schmidt hat das immer bestritten, dass das passiert sei. Jan-Wenzel Schmidt ist ja Bundestagsabgeordneter, ne? Und der hat auch eine relativ große Familie, lebt mit der auf einem großen Anwesen, eben in der Nähe von Magdeburg auf dem Land. Und dort sind auch mehrere Firmen angemeldet, auf die Namen von Familienmitgliedern von Jan-Wenzel Schmidt. Und kurz vor Weihnachten ist dann bekannt geworden, Jan-Wenzel Schmidt soll aus der Partei ausgeschlossen werden.
Wie geht er damit um?
Ja, das hat er nicht auf sich sitzen lassen. Er hat sich nicht nur einen Anwalt genommen, um jetzt juristisch gegen diese Vorwürfe vorzugehen, sondern es ging eine richtige Schlammschlacht los, wie die AfD sie in ihrer Geschichte, glaube ich, noch nicht gesehen hat. Jan-Wenzel Schmidt hat jetzt quasi den Spieß umgedreht, hat gesagt, tatsächlich weiß ich aber, dass mehrere Landesvorstandsmitglieder auch noch über Kreuz Familienmitglieder in Bundestagsbüros, in Landtagsbüros bei der Partei beschäftigt haben sollen, um sich gegenseitig quasi Gefälligkeiten zu erweisen. Mhm. Und er hat gesagt, ich plane übrigens ab Januar das alles öffentlich zu machen, beziehungsweise zumindest parteiöffentlich zu machen, indem ich alles das, was ich weiß, in mehreren Tranchen an den Parteivorstand schicke und damit klar mache, wer hier profitiert hat von wem und wer was falsch gemacht hat und wer seine Familienmitglieder begünstigt.
Und ist da was dran an diesem Gegenvorwurf?
Wir haben über eine Quelle, die wir schon sehr lange kennen, den Zugang zu konkreten Unterlagen bekommen, bevor diese ganzen Vorwürfe öffentlich wurden. Das war eine Quelle, die wir schon von früher kannten und die hat uns die Tür aufgemacht zu so einem kleinen Aktenschatz, den wir in die Hände bekommen haben, nämlich diesen Originalverträgen, die konnten wir einsehen. Und da haben wir so also mehr als ein Dutzend Anstellungsverhältnisse gefunden, die zu dem passten, was eben der Jan-Wenzel Schmidt beschrieben hatte.
Nur aus Sachsen-Anhalt?
Wir reden jetzt nur von Sachsen-Anhalt an der Stelle, genau. Mhm. Wir haben wirklich eine Art System gesehen, ne? Wir haben das dann alles geprüft, haben viele Gespräche mit Quellen in der AfD geführt und wir haben versucht, so ein Schaubild zu zeichnen. Und da haben wir so ein richtiges Geflecht gesehen. Also ja, das, was man jetzt so über Kreuzanstellungen nennt. Also teilweise haben mehrere enge Verwandte von mehreren Mitgliedern des Landesvorstandes Sachsen-Anhalt in Bundestagsbüros gearbeitet, laut Vertrag. Und einige auch in Landtagsbüros. Und teilweise beruhte das Ganze halt sogar auf Gegenseitigkeit. Also einige Politiker hatten sogar wechselseitig Verwandte angestellt.
Gibt es da konkrete Namen, um die es da geht?
Es geht eigentlich um große Teile des Landesvorstandes, auch um den Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt. Der heißt Ulrich Siegmund. Das ist jemand, den man auch kennen kann, wenn man sich nicht so viel mit der AfD beschäftigt, weil er sehr rege ist auf Social Media, hat große Social-Media-Accounts und hat auch sehr großen Zuspruch in Umfragen in Sachsen-Anhalt. Die AfD steht dort ja sehr aussichtsreich bei um die 40%. Und dessen Vater arbeitet eben bei einem AfD-Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis seines Sohnes. Und das konnten wir eben sehen daran, dass wir eine Übersicht hatten. Und aus dieser ging eben hervor, dass er eben angeblich in 2026 in jedem Monat circa 7.700 Euro erhalten sollte. Also tatsächlich ist es so, dass diese Übersicht sich auf 2026 bezieht. Und da ist eben zu lesen, dass er dort voraussichtlich 7.700 Euro jeden Monat bekommen soll. Ob das jetzt tatsächlich so ist, er widerspricht dem ja. Ich kann mich jetzt nur auf dieses Dokument beziehen, aus dem das eben hervorgeht. Ulrich Siegmund hat nur gesagt, dass es jetzt gar nicht 7.700 seien, sondern das seien jetzt nur noch 5.500 Euro etwa. Und aber auch ansonsten sei nichts anrüchig. 7.700 Euro, das ist nach unseren Recherchen doch ein Betrag, der sehr selten nur innerhalb von solchen Bundestagsbüros bezahlt wird. Mhm. Die meisten Abgeordneten, die wir dazu befragt haben, haben gesagt, also wir können uns nicht erinnern, dass wir schon so einen Vertrag vergeben haben. Das ist wirklich sehr viel. Das ist so Niveau von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter, aber schon jemandem, der wirklich sehr viel arbeitet und sehr viel Qualifikationen mitbringt.
Das ist eine Menge Geld, vor allem in einem Bundesland mit einem deutlich niedrigeren Durchschnittseinkommen. Wie rechtfertigt Ulrich Siegmund denn die Anstellung von seinem Vater? Man konnte ja lesen, dass er gesagt hat, man müsse einem Mitarbeiter auch vertrauen können.
Ulrich Siegmund hat sich mehrfach geäußert zu den Vorwürfen, unter anderem auch auf seinem Account X.
Das zweite Beispiel ist auch mein Vater. Ich meine, das wird mir jetzt persönlich in meine Schuhe geschoben, als wenn ich persönlich daran mich irgendwie bereichern würde.
Sein Vater hat auf unsere Anfrage nicht geantwortet. Ulrich Siegmund hat das Bestehen dieses Arbeitsverhältnisses bestätigt, aber er hat immer wieder gesagt, dass er daran nichts anstößig findet.
Und ja, dann sind Sie halt mit irgendjemandem aus dieser Struktur verwandt. Na und, wenn die Arbeit passt für den jeweiligen Abgeordneten oder für die Fraktion oder für die Partei, wo Sie gerade angestellt sind, dann ist es doch entscheidend, dass Sie eine gute Arbeit für Deutschland machen. Und das ist für mich das einzig entscheidende Kriterium dabei. Das Ergebnis muss passen, wenn alle rechtsstaatlichen Kriterien eingehalten sind. Und das ist bei uns der Fall. Und das ist der große Unterschied.
Sehen das die anderen, die laut euren Recherchen ähnliche Anstellungsverhältnisse pflegen, auch so? So wie du das schilderst, ist das ja kein Einzelfall.
Wir haben 30 Fragemails an Betroffene verschickt und wir haben nur eine einzige Antwort bekommen, nämlich von einem Fraktionssprecher, dass man sich aus Datenschutzgründen eben nicht äußert. Und auch Jan-Wenzel Schmidt, über den wir eingangs gesprochen haben, der diesen ganzen Skandal ja losgetreten hat, der wollte sich dann auf Anfrage bei uns auch nicht äußern, hat sich auch auf Datenschutz bezogen. In seinem Büro sind laut den uns vorliegenden Verträgen besonders viele der fraglichen Beschäftigungsverhältnisse anzutreffen.
Jetzt, wo wir hier aber über vermeintliche Vetternwirtschaft sprechen, da werden jetzt vermutlich die einen oder anderen sagen, ja, Moment mal, AfD schön und gut, aber das gab's ja in der Vergangenheit auch schon bei anderen Parteien.
Ja, das gab's tatsächlich schon. Es gab in Bayern mal den Fall, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, 2013 hat das dort große Wellen geschlagen. Ich habe damals selbst in Bayern gelebt, habe das deshalb auch mitbekommen. Da war eine Gesetzesänderung diskutiert worden und man hatte dann so eine Bestandsaufnahme gemacht in den politischen Parteien und hatte festgestellt, dass dutzendfach Abgeordnete ihre eigenen Familienmitglieder sogar angestellt hatten. Da war am stärksten damals betroffen die CSU, da waren auch damals SPD-Büros betroffen, auch gar nicht so wenige und auch Grünen-Büros. Also ich fände das schon überlegenswert, dass man sich das bundesweit auf den Tisch nimmt. Und ich höre auch, dass es jetzt Äußerungen erste gibt von SPD und CDU, die ja an der Regierung sind, dass man womöglich doch am Abgeordnetengesetz was verschärfen könnte.
Ja, Bundeskanzler Merz hat das ja jetzt sogar ins Spiel gebracht.
Der Kanzler macht keinen Hehl daraus, dass er gern auf eine gesetzliche Änderung verzichtet hätte. Angesichts des Ausmaßes des Missbrauchs werde man aber möglicherweise nicht darum herumkommen, sagte Merz im Gespräch mit verschiedenen Zeitungen.
Wie ist das denn bisher, wenn Abgeordnete MitarbeiterInnen einstellen? Sind da Verwandtschaftsverhältnisse bei der AfD nicht aufgefallen?
Es gibt nirgendwo in der AfD eine Liste, auf der steht, was Bundestagsabgeordnete mit ihrer sogenannten Abgeordnetenpauschale überhaupt machen. Das ist sehr viel Geld, die jeder Bundestagsabgeordnete zur Verfügung hat, um Menschen zu beschäftigen und Büros zum Beispiel im Wahlkreis anzumieten. Da geht es auch um hohe Summen. Also ich habe mich schlau gemacht und erfahren, dass bis zu 25.000 Euro man für Mitarbeiter ausgeben kann.
Pro Monat? Okay, das ist wirklich viel Geld.
Genau, und überprüft wird dann halt gar nicht, welche Person das ist. Die Bundestagsverwaltung hat eine Abteilung, die diese Verträge dann abschließt mit den Personen, die der Abgeordnete quasi dahin schickt zum Vertragsabschluss, die der auswählt. Und der Abgeordnete sagt auch, was der Lohn sein soll. Und die Bundestagsverwaltung guckt dann nicht etwa, gibt es da irgendwelche anrüchigen Verwandtschaftsverhältnisse oder gar Überkreuzanstellungen zwischen irgendwelchen Büros, sondern die prüfen einfach nur, hat die Person die formalen Voraussetzungen. Also im Falle von dem Ulrich Siegmund und seinem Vater wurde jetzt tatsächlich nur geguckt, hat denn der Vater tatsächlich ein Hochschulstudium absolviert? Mehr wurde da nicht überprüft.
Also rechtlich verboten ist das aktuell nicht. Bundeskanzler Friedrich Merz hat ja jetzt schon laut überlegt, ob es nicht vielleicht doch strengere Regeln in dem Bereich bräuchte. Wie könnte man das denn strenger regeln?
Wir haben uns bei der rechtlichen Bewertung dieser ganzen Vertragsverhältnisse auch bei verschiedenen Landtagsverwaltungen mal im Hintergrund umgehört. Und da haben wir auch Verschiedenes zu hören bekommen dazu, wie das dort rechtlich gesehen wird. Und an einer Stelle hat uns dann mal jemand gesagt, das wäre gar nicht leistbar für Landtagsverwaltungen insgesamt, dass man kontrollieren könnte, ob es da Verwandtschaftsverhältnisse gibt, weil es ja auch so viele Namen gibt, die es massenhaft gibt, wie Müller, Meier, Schulze.
Oder Krause.
Die kommen sehr häufig vor. Und deshalb haben sie eben gesagt, das könnten sie eigentlich gar nicht überprüfen. Das fanden wir einen interessanten Punkt. Aber ich würde denken, dass es trotzdem per Selbstverpflichtung auch zum Beispiel die Möglichkeit gäbe, das Ganze rechtlich zu regeln. Und obwohl es nicht verboten ist, hat es für mich doch mehr eine moralische Komponente. Das ist tatsächlich etwas, das wir in der AfD ganz anders bewerten müssen, meines Erachtens, als man das zum Beispiel in anderen Parteien, von denen die AfD sich ja bei ihrer Gründung 2013 explizit absetzen wollte. Die hat ja gesagt, wir sind eine Alternative für Deutschland. Wir sind eine Anti-Establishment-Partei. Wir sind die Partei der kleinen Leute. Diese ganzen Dinge, dieses ja, Selbstverständnis der AfD, an dem rüttelt na jetzt das, was jetzt viele Recherchen, aber vor allem auch viele Enthüllungen, die aus der Partei selbst jetzt gekommen sind, daran rüttelt es meines Erachtens ganz fundamental und eben auch an dieser Erzählung davon, dass man etwas besser machen möchte als die anderen.
Wie geht denn die Partei damit jetzt um?
Inzwischen gibt es noch andere Reaktionen aus der Partei, also Parteichef Chrupalla zum Beispiel.
Bei Karin Mioska habe ich ihn letzte Woche gesehen, oder? Das meinst du, ja.
Aber wir haben mal ja kurz überlegt, ob wir so einen Stammbaum aufzeichnen.
Kann man ja durchaus
wer
machen.
Wer hier überhaupt für wen arbeitet.
Nochmal, es ist möglich und damit nicht rechtswidrig.
Genau, und da waren schon so einige Verwandtschaftsverhältnisse ruchbar geworden. Und dann hat er natürlich auch gesagt, naja, rein rechtlich kann man dagegen nichts sagen.
Aber ja, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde es trotzdem schwierig.
Das Ganze hätte schon ein Geschmäckle. Was sehr interessant war, kurz nachdem er das gesagt hatte, sah man dann in den sozialen Netzwerken so Postings von der Homepage seines Abgeordnetenbüros. Und darauf konnte man dann sehen, dass auch in seinem Büro, aber zumindest öffentlich sichtbar, eine Frau angestellt ist, wohl seit 2017, die mit einem Landtagsabgeordneten verheiratet ist. Und dann haben auch manche Medien dann Herrn Chrupalla, weil er ja auch der Parteichef ist, darauf angesprochen, ob das jetzt nicht ein Widerspruch ist. Und ob er da nicht selbst etwas falsch gemacht habe, das bestreitet er aber, weil er sagt, diese Frau, die arbeitet ja schon länger für ihn, als dass der Mann im Landtag sitzt. Der sei erst 2 Jahre später in den Landtag eingezogen und deshalb hätte er ja die Frau nicht entlassen dürfen. So, das ist seine Argumentation, die lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
Okay, Katja, aber wenn wir jetzt mal wirklich über Sachsen-Anhalt hinausschauen, ist das dann tatsächlich ein systematisches Problem der Partei? Es klingt ja schon fast so, wenn ich mit dir spreche.
Also, es sind ja einige Dinge jetzt schon veröffentlicht worden. Ich glaube, es wird auch noch viele, viele Einzelfälle geben, die wir dann auch noch schildern können, wir und andere Journalisten und Journalistinnen. Also, da liegen noch einige Verdachtsfälle auch auf unseren Schreibtischen und sicher auch auf anderen. Aber man sieht ja jetzt schon in zahlreichen Bundesländern solche Problematiken. Da war ja auch noch der Spitzenkandidat aus Baden-Württemberg dabei, Herr Frohnmeier, enger Vertrauter von Alice Weidel, der anderen Parteichefin, dessen Frau ist Büroleiterin eines Abgeordneten. Und auch Herr Frohnmeier hat damit überhaupt kein Problem, wie er auf Anfrage gesagt hat. Er sagt, darf denn ein Ehepartner dann, der auch in derselben Partei ist, nicht politisch tätig sein? Also ich sehe noch kein ganz, ganz großes Problembewusstsein. Jetzt hat sich zwar der Bundesvorstand der AfD in diesen Konflikt eingeschaltet, nachdem er länger sehr ruhig dazu oder auffällig ruhig dazu geblieben ist. Es soll, was Sachsen-Anhalt angeht, auch so eine Art Aufklärungskommission geben. Allerdings von denjenigen, die da betroffen sind, die sollen da aufklären. Ich weiß nicht, ob das wahnsinnig sinnvoll ist und zu viel führt, ne? Der Ulrich Siegmund, der hat sich mehrfach öffentlich jetzt geäußert, vor allem in den sozialen Medien.
Quasi so eine Art, ja, im Englischen würde man das jetzt nennen Compliance-Organisation, da wäre man natürlich noch einen schöneren Begriff für finden. Aber eine Struktur, die genau hinterfragt, was kann man besser machen? Wie kann man so etwas für die Zukunft vermeiden? Und wie kann man hier noch mehr Transparenz herstellen?
Also die Reaktion der AfD darauf ist in Sachsen-Anhalt eine Aufklärungskommission. Und aufklären sollen dann diejenigen, die gerade selbst in der Kritik stehen? Was ist denn dein Eindruck? Wer wird sich da innerhalb der Partei durchsetzen? Die, die sagen, das sei alles kein Problem, oder die, die sagen, wir müssen tatsächlich was ändern?
Wenn ich jetzt höre, was Ulrich Siegmund zuletzt gesagt hat, dass das gerade eine Kampagne gegen die AfD sei und dass der Jan-Wenzel Schmidt, der das alles losgetreten hatte, eben einfach nur ein V-Mann sei. Das ist so ein typischer Vorwurf, der ganz, ganz oft aus der AfD kommt, dass irgendwelche Leute, die was machen oder was beklagen, was dem anderen nicht gefällt, dass das U-Boote des Verfassungsschutzes seien. Also das Establishment will was Böses gegen die AfD machen. Ich finde, das zeugt jetzt nicht unbedingt von Einsicht, so ein Statement. Was uns ja in Hintergrundgesprächen auch schon seit längerem immer wieder erzählt wird, ist, dass die AfD das ja quasi auch machen müsste. Also ich schilder das jetzt nur mal, ohne es persönlich zu bewerten. Da wird immer gesagt, ja, wir haben es ja viel, viel schwerer als die anderen Parteien. Wir sind ja noch jünger, wir haben gar nicht so viele Mitglieder wie die anderen. Und wenn man einmal in der AfD war, kriegt man ja auf dem Arbeitsmarkt keine andere Chance mehr. Und auch unsere Familienmitglieder, die werden ja in Mithaftung genommen, weil sie ja mit uns verheiratet sind, unsere Kinder sind, weil ergoogelbar ist, dass sie aus diesen Familien kämen, würden sie im Arbeitsleben, auf dem normalen Arbeitsmarkt Probleme haben. Und deshalb sei es ja dann doch irgendwie gerechtfertigt, dass man für diese Familien sorge. Das wurde uns mehrfach genau so identisch von verschiedenen Leuten auf verschiedenen Ebenen der Partei erzählt. Deshalb glaube ich, dass dieser Versorgungsgedanke natürlich schon relativ stark verankert ist. Ich glaube aber, dass jetzt so ein hoher öffentlicher Druck ist, dass die AfD doch was ändern muss an dem Ganzen. Und ich sehe in Sachsen-Anhalt, dass es ja auch Druck von der Basis gibt. Da fordern jetzt zahlreiche Mitglieder einen Sonderparteitag, um das alles aufzuklären, auch gerade um Ulrich Siegmund zu schützen. Also den sehr, sehr aussichtsreichen Spitzenkandidaten.
Jetzt haben wir in diesem Jahr ein spannendes Wahljahr vor uns. 5 Landtagswahlen stehen an, unter anderem eben auch im September in Sachsen-Anhalt. Glaubst du, wird sich dieses Thema in irgendeiner Form darauf auswirken?
Die AfD hat im Moment enormen Zuspruch, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern. Ich habe vorhin schon erwähnt, in Sachsen-Anhalt erfreut sie sich des größten Zulaufs, also um die 40% stand die AfD da zuletzt in Umfragen. Was man immer wieder hört von Politikwissenschaftlern ist, dass der AfD inzwischen bundesweit ein ganz harter Kern zugeordnet wird, also von Leuten, die die AfD auf jeden Fall wählen. Spannend ist halt, wie die damit umgehen, die die AfD zum Beispiel aus Protest wählen oder weil sie es mal ausprobieren wollen oder weil sie mit einzelnen Inhalten sympathisieren. Also es kann der AfD, glaube ich, schon schaden. Ich kann mir vorstellen, dass es da Leute geben könnte, die von der AfD abweichen. Das würde halt am Ende dann bedeuten, dass sie vielleicht doch etwas schwächer jetzt gerade würde in den Umfragen, eben weil es so den Kern des Selbstverständnisses der Partei betrifft. Aber dass sie so komplett abrauscht und wieder verschwindet aufgrund so eines Skandals, das kann ich nach allem, was ich jetzt in diesen ja über 10 Jahren, die ich in Recherchen mit dieser Partei verbracht habe, mir eigentlich nicht vorstellen, weil es auch in der Vergangenheit zum Beispiel bei der AfD-Spendenaffäre, die ebenfalls am Selbstverständnis rüttelte, eben nicht der Fall war, dass es der Partei so massiv geschadet hätte. Das war dann doch immer sehr viel weniger, als man das von außen eigentlich vermutet hätte.
Katja, vielen Dank, dass du uns da mit reingenommen hast in das Thema.
Gerne.
Katja Riedel, Helene Frömke, Mandy Sati und Sebastian Pittelko bleiben an dem Thema dran. Alle neuen Entwicklungen und was sonst noch wichtig ist, findet ihr bei tagesschau.de. Am Montag schauen wir bei 11KM nach Kanada, genauer auf den Premierminister Mark Carney. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat er mit seiner Rede für viel Aufsehen gesorgt, weil er Donald Trump die Stirn geboten hat. Wir klären, kann er das dauerhaft durchhalten? AutorInnen der heutigen Folge sind Nadja Mitzkat und Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet hat Nicole Dienemann. Produktion Timo Lindemann, Jacqueline Bretschek und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis Montag. Und jetzt bitte noch nicht abschalten, ich habe nämlich noch einen Tipp für euch. Habt ihr schon mal davon gehört, dass man ernsthaft vorhatte, mit Atombomben Straßen im Gebirge zu bauen? Das war wirklich so. Nach Hiroshima haben Ingenieure in den USA und in der Sowjetunion an die zivile Nutzung von Atombomben geglaubt. Ob sie es tatsächlich probiert haben, könnt ihr im Podcast von Alles Geschichte hören. Dort findet ihr solche echt skurrilen Stories, aber natürlich auch Folgen zu Ereignissen, die die Welt bis heute geprägt haben. Und da gibt es eine Menge zu erzählen. Von der Steinzeit bis zur jüngsten Vergangenheit. Hört doch mal rein. Alles Geschichte, der History-Podcast. Den findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt.